Liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zur nächsten Q&A-Special-Ausgabe meiner Podcast-Show Deine beste Investition, der Patrick Greiner Podcast. Und in dieser aktuellen Ausgabe werde ich die 7 spannendsten Fragen aus meiner Community in den letzten Wochen gerne beantworten. Und hierzu schlage ich vor, wir vergeuden gar nicht viel Zeit und steigen direkt jetzt in das Thema ein.
3, 2, 1, go! You're tuned in to Patrick Greiner's podcast show, Your Best Investment. Get the most powerful advices for your personal success, your money, and your future investments. Follow Patrick on his Facebook fan page and ask him all your personal questions. He will give you valuable recommendations answered live right in the show from his networking partners, which are some of the most successful entrepreneurs, speakers, coaches, and business personalities in Europe. So get ready for your personal and financial breakthrough and enjoy this upcoming show.
Starten wir direkt mit der ersten Frage und die kommt von Mike. Er hat bei Instagram folgende Frage gestellt, nämlich: Wie stellst du sicher, dass deine Investmententscheidungen nicht von kurzfristigen Markttrends beeinflusst werden, sondern auf langfristigem Wachstum basieren? Und zu dieser spannenden Frage kann ich dir folgende Antwort geben. Nämlich Punkt Nummer 1 ist erst einmal wichtig, ob du überhaupt eine Strategie hast. Das bedeutet, bist du ein klassischer Buy-and-Hold-Investor oder spekulierst du eher auf kurzfristige Markttrends? Beides funktioniert, ist allerdings in der Umsetzung deutlich komplizierter, viel aufwendiger, wenn du stets darauf ausgedacht bist, immer wieder die nächsten Trends mitzunehmen. Denn wenn du falsch liegst, kann natürlich das Investment auch nach hinten losgehen. Ich prinzipiell orientiere mich immer an den sogenannten Big Playern. Das bedeutet, ich schaue mir genau an, wer sind im jeweiligen Segment wirklich die Marktführer, die also wirklich mit großen Investments, großen Volumen unterwegs sind. Und gleichzeitig, wie haben diese Big Player in den letzten mindestens 10 Jahren performt? Warum 10 Jahre? Ganz einfach, es gibt ja eine Statistik, dass wir etwa alle 8 Jahre einen Crash haben. Und das Entscheidende ist, dass wenn du Assets aussuchst, dass du dir genau anschaust, waren diese Player in der Lage, nach einem Crash, bei dem ja prinzipiell erstmal alle Märkte nach unten gehen, waren diese Player wirklich in der Lage, nach dem Crash die Aufwärtstrendphase tatsächlich mitzunehmen? Und da gibt es einige, die das eben nicht schaffen. Ich glaube, eines der bekanntesten Beispiele ist der Dirk Müller Premium Fonds. Ja? Dirk Müller, Mr. DAX, der ja mit seinem Investmentfonds extremst underperformed hat und auch sehr, sehr viel Kritik sich gefallen lassen muss, hat in den letzten 5 Jahren beispielsweise etwa minus 10% Rendite generiert, während gleichzeitig man mit einem Technologie-ETF im gleichen Zeitraum, also in diesen 5 Jahren, mehr als 160% Rendite erwirtschaften konnte. Und das ist das Entscheidende. Das bedeutet, nur weil jemand einen guten Namen hat, gute Werbung schaltet oder man irgendwie einen gewissen Hype aufgrund von Social Media und Co. mitnimmt, bedeutet das nicht, dass es sich wirklich um ein gutes Investment handelt. Deswegen mein Tipp bei langfristigen Investments: Schau dir immer die Big Player an. Was machen die? Wie sind die investiert? Also beispielsweise die größten Fonds, die größten ETFs, die größten Kryptowährungen, die bestperformenden Aktien. Das kann man ja heutzutage alles relativ einfach recherchieren. Und dort würde ich definitiv einen Teil meines Vermögens platzieren. Kommen wir zur nächsten Frage, auch von Instagram. Und hier hat mich Tanja gefragt: Welche Rolle spielt Diversifikation in deinem Portfolio und wie verteilst du deine Investments zwischen traditionellen Märkten und alternativen Anlagen, wie beispielsweise Kryptowährung? Auch das ist eine spannende Frage, nämlich tatsächlich die Diversifikation in deinem Portfolio. Ich bin der Überzeugung, jeder von uns hat einen anderen Blickwinkel. Das heißt, das, was ich dir jetzt hier erklären werde, ist meine persönliche Strategie und meine persönliche Diversifikation. Man kann das sicherlich nicht verallgemeinern, zumal ich sehr wahrscheinlich einen komplett anderen Blickwinkel in Bezug zum Thema Risiko habe, als der eine oder andere, der jetzt hier zuhört. Ich persönlich halte nicht viel davon, in Assets zu investieren, die einfach nicht eine Grundperformance ermöglichen. Also nehmen wir mal ein Beispiel, klassisch Staatsanleihen. Ja, ich persönlich halte davon gar nichts, weil ich einfach das Produkt, das Investmentprodukt an sich, weil ich davon nicht überzeugt bin. Wenn ich konservativ investiere, und das ist eher ein gewisser Bruchteil meines Vermögens, einfach deswegen, weil konservative Investments vermehren dein Vermögen eher nicht, sondern die Rendite hat eher den Beigeschmack des Vermögenserhalts. Also nennen wir es jetzt mal in Form von einem Notgroschen zum Beispiel. Und anstatt das irgendwo auf dem Girokonto liegen zu lassen, auf dem Sparbuch, auf dem Tagesgeldkonto oder was es da noch so alles gibt, bin ich da überwiegend in Rohstoffe investiert und nutze das auf eine gewisse Art und Weise, um mich finanziell abzusichern. Das ist in der Regel, würde ich sagen, etwa 3 bis 6 Monats Nettoeinkommen von mir. Und das packe ich auch gar nicht an. Das liegt dort einfach sicher für den Fall, dass mal was sein sollte. Übrigens auch nicht in Form von großen Barren, ja, sondern gestückelt in kleineren Barren, 100 Gramm und einiges eben auch in Münzen, damit ich eben flexibel bin für den Fall, dass ich eben das eine oder andere Mal einlösen muss. Ansonsten bin ich mittlerweile hier in mehreren Immobilien in Dubai investiert. Das habe ich vorher nicht gemacht, als ich in Deutschland war. Einfach aus dem Grund, weil mich deutsche Immobilien aufgrund der niedrigen Verzinsung nie wirklich interessiert haben. Also 3 bis 5% bei einem Immobilieninvestment fand ich stets uninteressant. Hier in Dubai ist das ein bisschen anders. Hier kannst du je nach Strategie zwischen 8 bis 12% Mietrendite generieren, zuzüglich einer enormen Wertsteigerung. Und das war für mich ein absoluter Gamechanger, als ich das verstanden habe, nachdem ich hier nach Dubai ausgewandert bin. Und ansonsten bin ich überwiegend in Aktien, ETFs und Kryptos investiert und von der Aufteilung relativ gleich. Das bedeutet, das Budget, was ich habe, investiere ich mehr oder weniger in gleichen Anteilen immer wieder eben in die eben erwähnten Assets und das überwiegend auch durch einen klassischen Sparplan. Sollte es mal Rücksätze an der Börse geben, dann nutze ich natürlich auch diese Gelegenheit. Das heißt, ich habe immer auch eine gewisse Summe an Reserve, die ich zurückhalte, nur um dann eben in verschiedenen Marktphasen darauf zu warten, dass ich dann eben bei einem jeweiligen Kursrücksetzer etwas mehr nachschieße. Und das ist generell meine Strategie und meine persönliche Diversifikation in den eben hier erwähnten Assets. Kommen wir zur nächsten Frage und hier geht es unter anderem um das Thema Schwellenmärkte. Und diese Frage kommt aus einem der Live-Community-Calls und hier hat ein Teilnehmer gefragt: Hast du in den letzten 12 Monaten in Schwellenmärkte investiert und wenn ja, welche Faktoren hat deine Entscheidung beeinflusst? Ja, wie schon mehrmals erklärt, ich persönlich bin ein großer Fan von den sogenannten BRICS-Staaten. Das Ganze ist ja noch in den Kinderschuhen, aber genau das ist letztendlich meine persönliche Überzeugung, also dann zu investieren, wenn Märkte einfach komplett unterbewertet sind. Und da ich natürlich mittlerweile hier in den Emiraten lebe und auch einen großen Bezug zu einigen der BRICS-Staaten habe und sehr genau beobachte, was da passiert, also auch von der Wirtschaftskraft her, bin ich der völligen Überzeugung, dass speziell Schwellenländer in naher Zukunft enorm den Westen outperformen werden. Und es gibt schon ein paar Anzeichen, bei denen du das erkennen kannst. Schau dir beispielsweise mal den indischen Markt an, schau dir mal den türkischen Markt an. Das sind ja alles Länder, die die meisten gar nicht auf dem Schirm haben. Und je mehr das Thema BRICS aktualisiert wird, je mehr die BRICS-Staaten sich innovativ neu aufstellen, unter anderem eben auch mit der kommenden BRICS-Währung und der extremen Wirtschaftskraft, die alleine Russland, Indien, China und Co. aufweisen können, bin ich persönlich der absoluten Überzeugung, dass ein BRICS-ETF beispielsweise ein absolutes Muss in jedem Portfolio ist. Ja? Über die Aufteilung können wir gerne diskutieren, aber meine persönliche Überzeugung ist, wenn du investiert bist, wenn du einen Sparplan hast, dann sollte aktuell ein BRICS-Fonds nicht fehlen, weil die Schwellenländer immer mehr aufholen und insbesondere eben die BRICS-Staaten eine enorm positive Zukunft haben, meiner Meinung nach. Und somit ist es für mich selbstverständlich, eben hier in dem Bereich investiert zu sein. Kommen wir zur vierten Frage und auch die kommt aus der Community im Livestream. Und hier fragte jemand, wie bewertest du die aktuelle Zinsentwicklung und die Auswirkungen auf den deutschen Immobilien- und Aktienmarkt? Also, wie bereits von der EZB und von der Fed angekündigt, ist ja das erklärte Ziel, die Zinsen immer weiter runterzuschrauben, schrittweise. Gleichzeitig wird die Gelddruckmaschine natürlich wieder angekurbelt und das sorgt in der Regel dazu, dass Märkte, Aktienmärkte beispielsweise, sich nach oben entwickeln. Durch unser Netzwerk in Deutschland höre ich natürlich auch immer mehr, dass durch die Zinssenkung auch Immobilienkredite wieder etwas interessanter werden und die Nachfrage nach Immobilieninvestments etwas angestiegen ist. Wenngleich ich nach wie vor, wie vorhin schon mal erklärt, kein großartiger Fan von deutschem Immobilienmarkt bin, aber schlussendlich muss das auch natürlich jeder für sich entscheiden. Wie bewerte ich das in Zukunft? Also wenn natürlich die EZB und die Fed an ihrer Philosophie weiter festhalten und die Zinsen weiter senken, werden wir weiterhin steigende Märkte sehen. Und ich bin der Überzeugung, einer der elementaren Themen in den nächsten Wochen und Monaten wird sicherlich die US-Wahl sein. Also hier wird sehr, sehr viel darüber entschieden, in welche Richtung sich Amerika bewegen wird, je nachdem, ob eben Harris oder Trump gewählt wird. Kleiner Tipp an dieser Stelle. Sollte Trump die Wahl gewinnen, wird es definitiv einen enormen Hype am Kryptomarkt haben. Vielleicht nicht sofort, eher vielleicht im ersten Quartal nächsten Jahres, sobald im Januar dann die Vereidigung stattgefunden hat. Aber Trump ist ein erklärter Krypto- und Bitcoin-Fan und ich glaube, dass das speziell in diesem Bereich auf jeden Fall auch nochmal einen starken Kursanstieg werden könnte. Aber wir müssen eben abwarten, was passieren wird. Statistisch betrachtet ist das letzte Quartal prinzipiell im Aktien-, ETF- und Immobilienbereich sowieso eine Phase, wo wir stark steigende Kurse verzeichnen können. Und ich bin davon überzeugt, dass wir eben die nächsten Monate eher einen Aufwärts- anstatt einen Abwärtstrend sehen werden. Kommen wir zur nächsten Frage aus der Krypto-Community. Und hier fragte Peter, ob ich denn der Meinung bin, dass Kryptowährungen langfristig als ernstzunehmende Anlageklasse bestehen bleibt oder ob es sich eher um eine spekulative Blase handelt. Also ganz klares Statement. Ich bin der Überzeugung, dass wir über eine Art, spekulative Blase in Bezug zu Kryptowährungen längst hinweg sind. Was du daran erkennen kannst, dass die Big Player längst auch in diesen Markt eingestiegen sind. Also BlackRock, Fidelity, Vanguard und Co. sind mit Milliarden im Kryptomarkt investiert. Und das ist immer das beste Zeichen, woran du erkennen kannst, dass sich Kryptowährungen definitiv am Asset- und Investmentmarkt etabliert haben. Also da sind wir schon längst drüber hinweg. Die Frage ist eher, wohin geht die Reise in Bezug auf den Bitcoin- und Ethereum-Kurs? Insbesondere dann, wenn natürlich im Zuge der nächsten Jahre die Zentralbanken immer mehr ihre CBDCs einführen werden. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass Kryptowährungen das Geld der Zukunft sein wird. Es gibt hierzu auch ein spannendes Interview von dem CEO von Apple und der hat mal, ich glaube, das war im letzten Jahr, ein Statement abgegeben, hat gesagt, dass seine Enkelkinder nicht mehr wissen werden, was Bargeld ist. Das würde natürlich auch bedeuten, wenn das stimmt, dass er mehr weiß als wir oder besser gesagt früher informiert ist als wir, denn es würde ja bedeuten, dass es tatsächlich irgendwann zu einer Bargeldabschaffung kommen wird. Aber abgesehen jetzt mal davon, hier in den Emiraten beispielsweise ist das Bezahlen mit Kryptowährungen gang und gäbe. Also du kannst hier ganze Immobilien mit Kryptowährungen bezahlen. Du kannst aber auch beispielsweise in einem Café mit Bitcoins bezahlen und so. Ja, also wir kennen das aus Deutschland, Europa nicht so sehr, aber speziell auch hier wieder in den BRICS-Staaten, beziehungsweise weiß ich es auch aus Indien, ist es ganz normal, dass du einfach verschiedene Themen des Alltags mit deiner Krypto-Wallet bezahlen kannst. Und daher bin ich der völligen Überzeugung, dass der Kryptomarkt in den nächsten Jahren, ich sag mal bis 2030, auf jeden Fall noch ein enormes Wachstum hinlegen wird. Es ist ja schon längst die Rede davon, dass Bitcoin irgendwann die 100.000-Dollar-Marke überschreiten wird. Aber auch hier gibt es viele Experten, die sagen, die Zahl ist viel zu klein. Dort wird irgendwann über 300, 500, 700.000 Dollar, manche reden sogar von 1 Million Dollar als Wert dargestellt. Und einer der Hauptgründe ist, dass natürlich Bitcoin nur begrenzt verfügbar ist. Und nur mal so als Idee, stell dir vor, du investierst in einen Bitcoin. Du hast das Ziel, einen einzigen Bitcoin zu halten und nicht um den auszugeben, sondern um den vielleicht sogar irgendwann mal zu vererben. Und jetzt stell dir vor, dass dieser Bitcoin vielleicht in 20 Jahren oder noch länger irgendwann generationsübergreifend an deine Enkelkinder übergeht. Welchen Wert werden wir dann haben? Ja, also meiner Meinung nach auf jeden Fall sechsstellig. Kommen wir zur sechsten Frage und die kommt aus der Telegram-Community. Und hier hat mich jemand gefragt, welche Indikatoren oder Datenquellen nutzt du, um zukünftige Investmenttrends vorherzusagen und wie viel Vertrauen hast du dann in die jeweilige Prognose? Also, Punkt Nummer 1, wie viel Vertrauen ich da drin habe, liegt natürlich an den jeweiligen Kenntnissen, die du hast, um beispielsweise solche Datenquellen auszuwerten. Und hier gibt es einfach verschiedene Tools, wie zum Beispiel TradingView oder MetaTrader. Dann hat Bloomberg ein cooles Tool, genauso wie Investing.com. Es gibt Stockcharts, es gibt CoinMarketCap und so weiter und so weiter. Also die Branche, Investmentbranche hat verschiedene Tools, die du letztendlich nutzen kannst, um deine eigenen Researches zu machen. Du musst halt nur wissen, wie du das Ganze lesen kannst und wie du es auswertest. Und hierzu gibt es unter anderem auf der jeweiligen Webseite des Anbieters selbst verschiedene Tutorials. Du findest sie aber natürlich auch auf YouTube. Und mein persönlicher Tipp ist immer zu schauen, wie ist die jeweilige Marktbewegung? Also was passiert gerade im Markt? Da gibt es sogenannte Heatmaps, an denen du sehen kannst, grafisch, wo wird gerade wie viel Geld in welches Asset bewegt? Und daraus kannst du beispielsweise eben schon sehr, sehr viel herauslesen. Es gibt zum Beispiel auch ein Tool, dort kannst du analysieren, welche CEOs ihre eigenen Aktien, bei denen sie letztendlich als Angestellte agieren, ja, bei denen sie quasi die Insider-Aktien, die sie bekommen haben als Vorstand, verkaufen oder nachkaufen. Auch da gibt es ganze Listen, an denen du dich orientieren kannst, weil das oftmals eben auch ein Hinweis dessen ist, dass diese CEOs natürlich die Zahlen ihres Unternehmens deutlich besser kennen und es ein Indiz sein könnte, wenn jetzt so ein CEO für mehrere hunderttausend Dollar plötzlich die eigene Aktie nachkauft, ja, zum Beispiel kurz vor der nächsten Quartalsabrechnung. Ja, also da kannst du gerne mal ein bisschen recherchieren, aber es gibt genügend Tools im Internet, bei denen du ein eigenes Research machen kannst und auch ich nutze die immer wieder mal und habe hier und da natürlich auch schon ziemlich coole Investments damit tätigen können. Kommen wir zur letzten Frage der heutigen Podcast-Folge und die lautet, wie wichtig ist für dich, in nachhaltige und ethische Investments zu investieren und glaubst du, dass diese langfristig eine bessere Rendite bieten können? Das ist auch nochmal eine sehr, sehr gute Frage, um es hier auch an der Stelle mal ganz klar zu sagen. Meine bisherige Erfahrung ist, dass sogenannte nachhaltige Investments, ethische Investments, in keinster Weise funktionieren. Also alles, was es da am Markt gibt, hat bisher extrem underperformed und deswegen kann ich das auch nicht empfehlen. Einer der Hauptgründe ist eben nun mal auch hier wieder, dass die großen Player am Markt eine andere Philosophie verfolgen, als nachhaltig investiert zu sein. Dennoch gibt es bei mir ethisch-moralische Grenzen. Also ich würde zum Beispiel jetzt nicht ganz bewusst in die Aktie von Rheinmetall investieren. Ja, das Thema war ja lange in der Presse gewesen im Sommer, als Rheinmetall einer der Hauptsponsoren des Fußball-Bundesligisten von Borussia Dortmund geworden ist. Darüber kann man denken, wie man will, aber ich persönlich habe hier ganz klar meine Prinzipien und ich investiere nicht in Rüstungsindustrieaktien. Das lässt sich manchmal nicht ganz vermeiden, insbesondere dann, wenn du mit ETFs investierst. Aber speziell bei Einzelaktien ist das ein Thema, was bei mir ein absolutes No-Go ist. Dazu gehört auch, ich sage es jetzt einfach mal hier ganz öffentlich in der Gruppe, dass ich mir, seit wir diesen Israel-Konflikt haben, sehr genau anschaue, welche Firmen Israels Armee unterstützen. Und dann gibt es einfach ein paar Firmen, wie zum Beispiel Starbucks, McDonald's und Coca-Cola und noch ein paar mehr, wo ich prinzipiell einfach auch keinen einzigen Cent mehr in diesem jeweiligen Shop ausgebe. Ja, dazu gehört zum Beispiel auch Zara, ja, die Modemarke und so weiter. Also das sind aber persönliche Prinzipien, die jeder für sich entscheiden muss. Aber ich achte da schon drauf, weil ich glaube, letztendlich braucht man als Investor auch eine gewisse moralische, ethische Strategie. Und deswegen, wie gerade eben erklärt, gibt es verschiedene Unternehmen und verschiedene Branchen, die ich in keinster Weise auch nur mit einem einzigen Cent unterstützen würde. Genau, das soll es an dieser Stelle mal von meiner Seite heute gewesen sein. Erstmal vielen lieben Dank fürs Zuhören und wenn auch du Fragen hast, die ich dir gerne mal in der Show beantworten soll, dann hast du zum Beispiel die Möglichkeit, in meiner persönlichen Telegram-Gruppe diese Frage zu stellen. Und hierzu gehst du einfach auf www.patrick-greiner.de/Telegram. Link dazu findest du hier unten in den Shownotes. Und dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht hierzu demnächst zumindest in meiner Community-Gruppe auch persönlich mal schreiben. Also, nächste Show kommt in Kürze. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Schalte gerne wieder ein. Mach's gut. Bis bald. Ciao.
That's it for today, but tune in next time on Patrick Griner's podcast show. You want real powerful success and better investments to go straight through the roof? Then send your personal questions to his Fanbook fan page and get live on the show. Practical and tactical advices which can be applied immediately, all by yourself. Be curious on Patrick Griner's next upcoming show. Thank you for listening and enjoy your day.